Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Gemeinde, liebe Freunde der Gemeinde, alle Kassettenhörer, die gibt es noch. Ganz einige hören die Predigt auf Kassette. Und natürlich, falls ihr euch diese Predigt über den Podcast gezogen habt im Internet, auch liebe Podcasthörer. Wusstet ihr, dass unsere Predigten pro Woche mindestens 150 Mal im Internet runtergeladen werden? Also im Laufe der Zeit, das ist eine ganze Menge. Und manche sind schon 1000 Mal runtergeladen worden, das ist unglaublich. Man weiß ja nie, ob sich das Internet wirklich durchsetzt, aber bei Predigten habe ich den Eindruck. Heute starten wir eine neue Predigtserie. Ihr habt das alles mitbekommen. Es geht um Nehemiah und die Bibel, die ja bekanntlich aus 66 einzelnen Büchern besteht, deswegen eine Bibliothek ist, da kommt auch so ein bisschen der Name her, Bibel, widmet der Person von Nehemiah und dem, was er gemacht hat, ein ganzes Buch. Im Alten Testament befindet sich das im ersten Teil der Bibel. Wenn ihr zu Hause nachlesen wollt, was ich euch sehr empfehlen werde oder möchte, dann guckt einfach ins Inhaltsverzeichnis. Ihr findet das Altes Testament, erster Teil oder bibleserver.de, Nehemiah raussuchen, durchlesen. Wir haben alle Informationen zum Buch und auch eine Möglichkeit, wie man dieses Buch, sind meine ich 13 Kapitel, gut lesen kann über die nächsten 8 Wochen auf den gelben Infozettel gepackt. Da findet ihr Hintergrundinformationen und Möglichkeiten. Nutzt das. Wenn ihr sagt, boah, ich will noch ein bisschen tiefer einsteigen, ich möchte euch ein Buch dazu empfehlen, das heißt, sei fest entschlossen. Ein Kommentar sozusagen zum Buch Nehemiah, gut und verständlich geschrieben, kann man kaufen, in der Bibliothek, im Forum ausleihen oder könnt ihr euch auch bei mir ausleihen, am Ende der Reihe, weil ich brauche das ja noch, um Sachen vorzubereiten. Also, ich weiß nicht, wenn du dich mit der Bibel beschäftigst, dann findest du ja in der Bibel ganz unterschiedliche Predigten. Nicht Predigten, sondern Geschichten darin. Da wird manchmal von Wundern berichtet, ganz abgefahrene Wunder. Und ich weiß auch nicht, wie du das findest, ob du sagst, naja, das ist ein Märchen, oder ob du sagst, kann sein, muss aber nicht sein. Ob du das glaubst oder nicht glaubst, ist manchmal eine echte Herausforderung. Beim Buch Nehemiah dürftest du eigentlich keine Schwierigkeiten haben, denn Nehemiah war ein ganz normaler Mensch. Er setzte mit menschlichen Kräften Dinge in Bewegung. Allerdings muss man sagen, hatte er einen lebendigen Glauben und er rechnete mit Gottes Kraft. Er rechnete mit Gottes Führung und mit seinem Eingreifen. Und das tun ja Christen heute auch. Als Christen glauben wir, dass Gott uns führt, dass er heute noch lebendig ist, dass wir mit Gott rechnen können. Wir zählen auf Gott. Wir wollen als Christen, als Nachfolger unser Leben mit Gott gestalten. Und das ist schon was Besonderes. Das Besondere im Buch Nehemiah ist, dass ein Mensch, eine Person, in dem Fall ein Mann, sich gebrauchen lässt. Und Esko hat das schon angedeutet. Dieser Mann schafft es, sein ganzes Volk auf Kurs zu bringen. Eine Gemeinschaft wird aktiv, eine Gemeinschaft vertraut Gott. Und schließlich am Ende des Buches oder in der Mitte wird das schon deutlich, gewinnt diese Gemeinschaft. Deswegen auch, dass wir gewinnt. Ich gebe zu, das ist geklaut von der Aktion Mensch. Ihr kennt das vielleicht, dieses Motto. Aber auch in dieser Aktion Mensch wird deutlich, egal ob du eine körperliche Behinderung hast oder nicht, entscheidend ist, dass wir das gewinnen sollen. Das passt super zu dem Text, den wir heute betrachten. Nehemiah war ein ganz normaler Mensch, könnte man sagen. Er war normal berufstätig, wobei er keinen normalen Beruf hatte. Aber er gehörte erstmal definitiv zu der Bevölkerung, die durch einen normalen Job ihren Lebensunterhalt verdiente. Er hatte eine ganz interessante Position inne am damaligen persischen Königshof. Er war Mundschenk, Vorkoster, könnte man sagen. Als Mundschenk war er Chef über die Hoftafel des Königs. Ja, wenn man damals jemanden umbringen wollte und wollte das galant machen, dann hat man einfach Gift ins Essen gestreut. Und bevor der König starb, sollte lieber der Mundschenk sterben. Nein, ich glaube, so war es nicht. Sondern der Mundschenk hatte quasi, das war so ein Controlling, ja, so eine Qualitätssicherung, dass das Essen auch gut beim König ankam und der Wein auch, damit der nicht sterben muss, wenn er da was zu sich nimmt. Und das bedeutet ja auch, dass Nehemia eine unheimlich integere Person gewesen sein, weil es eine Vertrauensstellung. Denn wer kann am leichtesten einen König vergiften? Der Mundschenk. Ne? Also der darf nicht bestechlich sein, der muss absolut vertrauenswürdig sein. Und das muss Nehemia wohl gewesen sein, sonst hätte er diese Position nicht bekommen. Die Frage ist, wie bekommt man so einen Job? Gibt es solche Jobs heute auch noch? Kann man sich da bewerben? Ich weiß es gar nicht, ob die englische Queen einen Mundschenk hat. Ich nehme es an. Bei Nehemia war es so, wir wissen jetzt nicht genau, wie er den Job bekommen hat, aber er gehörte ja zum jüdischen Volk und ist in Gefangenschaft geraten. Er lebte um 440 vor Christus, also boah, wie lange ist das her? 2500 Jahre fast. Und seine Heimat, Jerusalem, Israel, Juda, wurde schon 587 vor Christus, also fast 120 Jahre, 140 Jahre vorher, von den Babyloniern der damaligen Weltmacht vernichtend geschlagen. Die Stadt wurde komplett niedergerissen, die Hauptstadt, alles wurde platt gemacht und ganz viele Gefangene wurden nach Babel deportiert. Das war damals so üblich. Man hat die Elite abgeführt, mit in sein Land genommen, das Know-how abgegriffen und gleichzeitig das alte Territorium geschwächt. Jetzt, wie das da immer so ist, ne, die Babylonier waren längst nicht mehr am Zug, denn irgendwann kam ein neues Volk, noch stärker, noch größer, die Perser oder Medo-Persien, die haben Babylon eingenommen, kann man auch in der Bibel nachlesen, im Buch Daniel und natürlich auch bei Wikipedia. Und die Perser waren den Juden gegenüber freundlich gesinnt. Ja, die hatten nichts gegen die Juden, die hatten die auch nicht okkupiert, sondern die haben die quasi übernommen von den Babyloniern. Und der Chef von Nehemia, der persische König Artaxerxes, der war den Juden ganz wohl gesonnen. Und so war es auch möglich, dass jemand, der sozusagen aus einem fremden Volk, aus der Gefangenschaft kam, so eine Vertrauensposition hatte. Das Buch Nehemia beginnt mit einer Szene in der persischen Winterresidenz auf der Burg Susa, dem heutigen Irak. Dort hielt sich der König sozusagen mit seinem Gefolge gerade auf. Und Nehemia ist am Arbeiten und erfährt in dieser Situation etwas von seiner Heimatstadt, die er selber nie gesehen hat, weil er wahrscheinlich in Gefangenschaft geboren wurde, und hört die Hauptstadt Jerusalem, also das Zentrum eines Volkes, die Hauptstadt, so wie bei uns Berlin, früher Bonn, liegt in Schutt und Asche, ist schutzlos ausgeliefert. Die Stadtmauer war komplett eingerissen und geschleift. Heutzutage empfinden wir Stadtmauern eher als so nettes kulturelles Erbe. Meine Heimatstadt Unna zum Beispiel hat noch Stadtmauerreste, da ist man ganz stolz drauf, die werden gepflegt, konserviert, viel Geld für ausgegeben, sieht super aus. Berg-Neustadt hat leider keine Stadtmauer mehr, hatte aber mal eine. Manchmal sieht man die noch so angedeutet im Boden. Man braucht heute keine Stadtmauer mehr, ne? Das hindert den Verkehr, die Stadt kann nicht wachsen, das wird abgerissen oder noch gepflegt. Aber damals in dieser Situation war eine Stadtmauer lebensnotwendig. Nur eine Stadtmauer konnte die Bewohner einer Stadt schützen. Wir sehen das hier auch auf den Bildern hinter uns. Das ist das Motiv, was sich immer durchzieht, weil das ist das, was Nehemia jetzt angeht. Er nimmt sich vor, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Nur von einer Stadtmauer aus konnte man eine Stadt verteidigen, die Bewohner sichern. Bei einer Stadtmauer geht es nicht um Abgrenzung. Dafür gab es und gibt es leider auch ganz viele Mauern, um sich abzugrenzen. Aber das ist hier nicht gemeint. Es geht bei der Stadtmauer in erster Linie um Schutz. Und zwar um den Schutz einer Gemeinschaft. Und dieses Bedürfnis nach Schutz kennen wir ja alle. Das ist ja wichtig. Wir alle sehnen uns nach Schutz und Sicherheit. Und man sagt das gerade uns Deutschen nach. Es gibt die These, dass Sicherheit eines der größten Bedürfnisse unseres Volkes ist. Und das hängt natürlich mit unserer Geschichte zusammen. Mitten in Europa, jeder kann mal eben drüber rollen. ne, und so weiter. Ja, das 30-jähriger Krieg, da kommt das alles her. Dann den Mist, den wir selber verzapft haben im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, unser großes Bedürfnis ist Sicherheit. Eigentlich müsste unsere Nationalhymne Einigkeit und Recht und Sicherheit lauten. Aber sie heißt Freiheit, ist ja auch wichtig. Und mit anderen Worten, das, was Nehemia hier jetzt macht und was wir in den nächsten Wochen in dem Buch sehen können, hat Relevanz für uns. Weil Nehemia schafft Schutz. Nehemia produziert Sicherheit. Und das ist das, wonach wir uns auch sehen. Schutz und Sicherheit. Und deswegen baut er eine Stadtmauer. Und es geht darum, eine Gemeinschaft zu sichern. Ich möchte heute Morgen drei Gedanken entfalten, drei Punkte ausführen. Der erste Punkt ist, entdecke die Verantwortung. Wie Nehemia. Nehemia ist angetreten, um das Bedürfnis eines Volkes nach Schutz und Sicherheit, einer Gemeinschaft zu befriedigen. Er packt es an. Er macht es. Er tritt tatsächlich als Macher auf. Und es ist erlaubt, als Macher aufzutreten. Den hat auch keiner beauftragt, als Macher aufzutreten. Der hat es selber entschieden, dass er anpackt, dass er Dinge umsetzt, dass er nach vorne geht, dass er vorangeht. Das darf man. Und sowas zu machen, braucht ein Mensch eine gewisse Offenheit. Ein Mensch, der Dinge ändert, der vorangeht, der braucht eine Vision oder eine Perspektive, einen Bewegungsgrund. Der sieht eine Situation, die nicht gut ist und hat ein Bild im Kopf, wie die Situation denn sein könnte, wenn man was macht, was verändert. Und Nehemia war so ein Typ, der ließ sich bewegen von der Situation seiner Stadt und sagt, das kann nicht sein, wir brauchen eine Stadt mit Stadtmauer. Was muss jetzt passieren, damit das umgesetzt wird? Bei Nehemia lesen wir in Kapitel 1, Vers 4, können wir mal die erste Folie haben? Und ich hole mal den. Als er dem König gerade diente und von Jerusalem hörte, wird berichtet, als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte, dass Jerusalem in Schutt und Asche liegt. Tagelang trauerte ich, fastete und flehte den Gott des Himmels an. Da wird jemand von einer Nachricht getroffen. Und deswegen ist er betroffen. Und das bewegt er jetzt vor Gott. Er sagt, das kann doch nicht sein. Ihn lässt der Zustand nicht kalt. Er muss sich hinsetzen. Er verliert die Fassung. Er weint. Das gibt es doch nicht, Gott. Und dann beschließt er, ich will diesen Zustand nicht hinnehmen. Aber was er hier spürt, ist Verantwortung. Er spürt die Verantwortung. Wo spürst du Verantwortung? In deiner Familie, wo Dinge sind, die einfach nicht gut sind. Oder in deiner Nachbarschaft. Oder auch in deinem Volk. Oder auch in der Gemeinde. Wo spürst du Verantwortung? Wo sagst du, das gibt es doch nicht. Das muss man doch ändern. Wo bist du betroffen, weil du getroffen wurdest? Das kann auch am Arbeitsplatz sein. Sagst du, das darf nicht sein hier. So kann unsere Firma oder meine Schule oder meine Klasse. Ja, das geht nicht. Wo spürst du Verantwortung? Und was ist deine Vision? Und dann kommt die Frage, bist du bereit, die Dinge zu ändern? Bist du bereit, das anzugehen? Das entscheidest ja du, ob du das machst. Ein gutes Beispiel sind für mich die Leute, die letzte Woche den Wiedenester Spielplatz eingeweiht haben. In der Spielplatz-Projektgruppe, da war eine Mutter, die hatte schon, glaube ich, vor 8 Jahren die Vision, dass dieser zwar gepflegte, aber tierisch langweilige, graue Wiedenester Spielplatz attraktiv wird für Kinder. Dass man da vielleicht überhaupt mal Kinder sieht, weil es attraktiv ist. Eine Mutter. Die hat sich dann Gedanken gemacht, die hat sich Kostenvoranschläge geholt. Der erste lag, glaube ich, bei 70.000. Ne? Ja, gut, da hat sie aufgegeben. Und dann kam dieses Stadtteilnetzwerk und dann kam diese Projektgruppe und auf einmal hat sie als Macherin Mitmacher gefunden. Und dann ist die voll eingestiegen. Ich weiß nicht, wie viel Geld die Frau angeschleppt hat über Spenden. Die hat sich voll eingesetzt und letzte Woche Samstag war dann die Einweihung. Hier sehen wir mal so ein Bild von glücklichen Kindern, die auf dem Klettergerüst sind. Da ist also eine Person, in dem Fall eine Mutter von kleinen Kindern, die sagt, das kann nicht sein. Die lässt sich treffen, ist betroffen und fängt an, eine Sache zu ändern. Braucht aber Mitmacher, dass wir gewinnt. Und deswegen bin wirklich davon überzeugt, wir können was bewegen. In unserem Dorf, in den Tälern, in der Gesellschaft, aber auch in unseren Familien. Wir müssen nicht alles hinnehmen. Auch in unserer Gemeinde. Was hast du auf dem Herzen? Wo willst du die Not wenden, die du siehst? In deiner Umgebung. Ihr merkt, dafür muss man kein Christ sein. Aber ich möchte und ich wünsche uns, die wir Christen sind, als Christen, als Gemeinde, als Kirche, immer wieder diese Betroffenheit. Denn wenn wir das jetzt übertragen, dann haben wir ja auch eine Vision als Gemeinde. Beziehungsweise keine Vision, wir haben eine Mission. Wir haben einen riesen Auftrag. Und der Auftrag lautet, geht hin in alle Welt, macht Menschen zu Jüngern. Erzählt das Evangelium. Da brauchen wir eigentlich gar nicht lange suchen. Das ist, steht ja schon in Gottes Wort. Die Frage ist, sind wir noch betroffen? Sind wir noch betroffen, dass ganz viele Menschen in unserer direkten Umgebung, mit denen wir täglich zu tun haben, den lebendigen Gott nicht kennen? Viel zu viele Menschen in Wiedenesberg, Neustadt, Oberberg, NRW, Deutschland und Europa und weltweit kennen Jesus Christus nicht. Sie leben am Ziel ihres Lebens vorbei. Sie haben keinen Kontakt zum Schöpfer und Retter. Und das ist eine Notsituation. Das ist eine Notsituation. Und die Frage ist doch, wie kann man diese Not wenden? Sind wir bereit anzupacken? Lassen wir uns treffen. Wenn du kein Christ bist und sitzt heute Morgen hier, dann denkst du vielleicht jetzt, wie kommt der Prediger darauf? Ja, wie kommt der Prediger darauf, dass ich mich in Not befinde, ne, und irgendeinen Jesus Christus brauche? Er hat nichts gegen Jesus Christus, aber trotzdem, wie komme ich darauf? Ich will das kurz erläutern. Letztendlich musst du aber für dich entscheiden, ob du es glaubst. Aber wir Christen glauben tatsächlich, dass Gott die Menschen erschaffen hat. Und dass es einen Schöpfer gibt und wir die Geschöpfe sind und dass die Menschen, also die Geschöpfe, den Kontakt zum Schöpfer verloren haben. Und wir glauben, dass es gut ist, wenn Geschöpf und Schöpfer wieder in Kontakt kommen. Und wir glauben, dass Gott Jesus Christus geschickt hat, um diesen Kontakt wiederherzustellen. Deswegen wird ja auch Gott Mensch, um uns auf Augenhöhe zu begegnen. Das glauben wir. Kurz gesagt, platt fast schon gesagt, wir glauben, Jesus liebt dich. Ja, das ist unsere Message. Jesus liebt uns. Und diese Message, diese Botschaft, die wollen wir tatsächlich jedem sagen. Unaufdringlich, als Angebot. Aber wir wollen sie mitteilen. Und deswegen sind wir als Gemeinde von Jesus Christus in diese Welt gesandt. Wir wollen Menschen, sollen Menschen von ihm erzählen. Da, wo wir sind, am Arbeitsplatz, in der Gemeinschaft. Auch als Organisation, Gemeinde wollen wir das machen. Es ist sehr, sehr schade, dass so viele Leute nichts von Gott wissen. Da liegt unser Land wieder in Trümmern oder immer noch in Trümmern. Ich weiß es nicht. Die Frage ist aber, macht uns das betroffen? Lassen wir uns senden? Spürst du diese Verantwortung, diese Mission als Nachfolger von Jesus? Was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Wenn du was aufs Herz gelegt bekommen hast, privat, gesellschaftlich, für die Welt, dann bete darüber, faste darüber, mach's vielleicht wie Nehemia, der es vor Gott bringt. Aber wir brauchen im Reich Gottes Männer und Frauen, die Dinge bewegen, die Dinge anpacken, die es nicht ließen lassen. Wir brauchen Leute, die vorangehen, Leute, die brennen, die Feuer haben. Und Nehemia war so ein Mensch. Er kennt den schlechten Zustand und sagt, das kann nicht sein. Er sieht das Bedürfnis nach Schutz. Er bringt das Anliegen vor Gott. Er fasst sich ein Herz. Und die Haltung von Nehemia, die drückt sich auch in der Haltung von Jesus aus, im Neuen Testament. Jesus sieht einmal ganz viele Menschen. Und das Markus-Evangelium im zweiten Teil der Bibel, das zweite Buch, berichtet uns im Kapitel 6, Vers 34, als Jesus aus dem Boot stieg, der war gerade mit dem Schiff unterwegs, sah er die vielen Menschen. Da ergriff ihn das Mitleid. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sprach er lange zu ihnen, nimmt sich Zeit, wendet. Und das Irre an dieser Geschichte ist, dass die hinterher alle Hunger haben, die 5.000 oder 10.000, die da waren. Und Jesus sagt dann seinen Nachfolgern, wir könnten das übertragen, Jesus sagt uns als Gemeinde, hey, gebt ihnen zu essen. Und die Jünger sagen, hä? Wir haben 5 Brot und 2 Fische. Wie sollen wir das jetzt machen? Und Jesus sagt, vertraut mir. Und das ist unsere Situation manchmal. Wir sehen die Not und sagen, Gott, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Was sollen wir machen? Entscheidend ist, dass wir Gott vertrauen. Das Motto der Predigtreihe. Gott vertrauen, nach vorne gehen. Es wagen, es machen. Im ersten Kapitel des Nehemia-Briefes, Buches, ist so wahnsinnig viel drin. Aber ich möchte heute Morgen nicht auf alles im ersten Kapitel eingehen, denn das bin ich schon. Vielleicht erinnert ihr euch, vor ein paar Monaten wurde unser neuer Jugendreferent hier im Gottesdienst begrüßt. Ich habe gepredigt und habe über Nehemia 1 gepredigt. Ihr findet den Link zur Predigt, wenn ihr da nicht da wart oder die vergessen habt, auf dem Infozettel oder geht direkt auf unsere Homepage efgwiedenest.de und könnt euch nochmal ins erste Kapitel reinhören. Wir steigen heute ins zweite Kapitel ein. Direkt in Nehemia 2, die Verse 11 bis 16. Und da bin ich bei meinem zweiten Gedanken bei der Predigt. Der heißt Nehemias weise Vorgehensweise. Er war also beim König, war betroffen, hat gefragt, darf ich die Mauer bauen? Der König hat gesagt, okay, mach, kriegst alle Vollmachten. Und jetzt zieht Nehemia als Sonderbevollmächter des persischen Königs nach Jerusalem und kommt dort an. Hat vorher mit keinem geredet, weiß nicht, wie die anderen das finden, steigt da ein. Da steigt unsere Geschichte ein. Als ich in Jerusalem ankam, wartete ich zunächst 3 Tage. Nehemia, Kapitel 2, Vers 11. Dann begab ich mich in der Nacht auf Erkundung, nahm aber nur wenige Männer mit. Ich hatte noch keinem Menschen gesagt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte und was ich für die Stadt tun wollte. Ich nahm auch keine Reittiere mit, außer dem einen, auf dem ich ritt. So ritt ich bei Nacht durch das Taltor und von dort aus südwärts in Richtung Drachenquelle bis zum Misttor. Ich untersuchte genau, wie weit die Mauern Jerusalems eingerissen und die Stadt und die Tore verbrannt waren. Dann wandte ich mich nach Norden zum Quelltor und zum Königsteich. Weil ich an der Mauer entlang mit meinem Reittier nicht mehr weiterkam, ritt ich noch ein Stück unten im Tal weiter, um mir ein Bild vom Zustand der Mauer zu machen. Dann kehrte ich um und kam durch das Taltor wieder zurück. Die Ratsherren der Stadt wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich vorhatte. Denn bis dahin hatte ich keinen der Juden etwas von meinen Plänen mitgeteilt. Weder den Priestern noch den Männern der ersten Familien und den Ratsherren noch alle übrigen, die mit der Sache zu tun hatten. Da kommt plötzlich ein Sonderbeauftragter des Königs in deine Stadt. Da lebten ja Leute, hatten aber keine Sicherheit, hatten keinen Schutz, weil die Stadtmauer tot war. Du denkst dir, was ist los? Was macht der hier? Was will der? Und Nehemia bleibt cool. Nehemia geht ganz weise vor. Er geht sogar nachts vor, weil er sagt, das Ganze muss wohl überlegt sein. Ich brauche Ruhe. Ich muss behutsam vorgehen. Er überstürzt nichts. Er kommt auch nicht als der große Held in die Stadt geritten. Als der Supermaurer. Ja? Der jetzt in 2 Jahren mal eben hier die Mauer aufbaut oder so. Das ist hier für ihn nicht wichtig. Macht er nicht. Das ist gute Leitung, was der hier macht. Das ist richtig gute Leitung. In Ruhe. Was aber noch fehlt, ist, dass er das Volk gewinnt. Und das weiß er. Der entscheidende Vers ist hier. Die Ratsherren der Stadt wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich vorhatte. Denn bis dahin hatte ich keinem der Juden etwas von meinen Plänen mitgeteilt. Weder den Priestern noch den Männern der ersten Familien und den Ratsherren nach allen übrigen, die mit der Sache zu tun hatten. Er weiß als guter Leiter, alleine brauche ich hier Kirche keinen Stein bewegt. Ich brauche Leute, die mitmachen. Ein Macher braucht immer Mitmacher. Er braucht Leute, die er gewinnen kann. Nehemia kommt mit einer Idee um die Ecke. Und jeder Leiter weiß, dass er Mitstreiter braucht. Ich lese weiter, was er jetzt macht in Nehemia 2, Vers 17, wo er dann mit der Idee um die Ecke kommt. Damit bin ich bei meinem dritten Punkt. Gemeinsam ist man stark. Nun aber sagte ich zu ihnen, ihr seht selbst die trostlose Lage, in der wir stecken. Jerusalem ist ein Trümmerhaufen und die Stadttore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen. Wenn du jetzt aus der DDR kommst, dann hörst du das vielleicht ganz erschreckend. Aber es geht ja hier nicht um Abgrenzung, sondern um Schutz. Ja, also, oder auch aus Westdeutschland. Wir wollten ja keine Mauer mehr, wir haben sie eingerissen vor 25 Jahren. Wie gesagt, es geht um Schutz und nicht um Abgrenzung. Damit diese Schande aus der Welt geschafft wird, die Schande, eine Hauptstadt ohne Stadtmauer, eine Schande damals. Ich erzählte ihnen auch, wie die gütige Hand meines Gottes mir geholfen hatte und was der König mir gewährt hatte. Da sagten sie, ja, ans Werk. Ja, ans Werk, bauen wir sie auf. Und sie machten sich mit Eifer an die Vorbereitungen zu dem wichtigen Unternehmen. Als Nehemia in Jerusalem ankommt, geht er erst alleine vor und dann nimmt er die anderen mit. Das ist die zentrale Aussage der Geschichte. Ich erzählte ihnen auch, wie die gütige Hand meines Gottes mir geholfen und was der König mir gewährt hatte. Da sagten sie, ja, endlich, da ist einer. Da will einer was wenden. Gott ist mit ihm. Bauen wir sie auf. Und dann legen sie los. Nehemia hat Leute mitgenommen. Er hat die Katze aus dem Sack gelassen. Er weiß, dass er das alleine nicht schaffen kann. Ein Macher braucht Mitmacher. Und das ist die Aufgabe von Leitern. Die Aufgabe von Leitern ist es, anderen Menschen Räume zur Entfaltung zur Verfügung zu stellen. Sie freizusetzen. Im Englischen könnte man sagen, oder nennt man das, empowern, empowering. Das ist auch die Aufgabe von Leitern in der Gemeinde. Paulus fordert die Leiter in der Gemeinde, da ist nicht nur die Gemeindeleitung mit gemeint, sondern auch die Gruppenmitarbeiter, die Gruppenleiter, die Gemeinde aufzubauen. In Epheser 4, Vers 11, der große Theologe Paulus schreibt, wichtig ist, rüste die Gläubigen zum Dienst auf, setze frei, lass die Leute sich entfalten. Aber auch im normalen Beruf ist das wichtig oder in der Kindererziehung. Gib deinen Kindern Freiheit. Lass sie sich entfalten. Empower sie. Ermutige sie. Gib ihnen Räume. Gib deinen Mitarbeitern in deiner Firma Räume. Nutze ihre Ideen, ihre Kreativität. Der Amerikaner Bill George hat gerade ein super Buch über Leiterschaft geschrieben. Dafür hat er hunderte von Firmenchefs aus den USA interviewt. Und das ist kein christliches Buch, sondern es ist ein Buch über Leiterschaft. Das Buch heißt True North, der wahre Norden, der in jedem Menschen angelegt ist. Und er sagt, Leiter von heute müssen 5 Eigenschaften haben. Und ich habe mal 3 hier rausgeschrieben. Er sagt, das erste ist Echtheit, Authentizität. Das ist das höchste Gut für Leiter. Und das sehen wir bei Nehemia. Nehemia weint vor dem König. Der König merkt, er ist betroffen. Nehemia ist authentisch. Er ist, der er ist. Er lässt sich nicht verbiegen. Das zweite ist ganz interessant. Charisma, Image und Stil wurden ersetzt. Ja, heute, im Gegensatz vor 20 Jahren, durch Charakter, Demut und Dienstbereitschaft. Das ist das Wichtige für Leiter. Charakter, Demut und Dienstbereitschaft. Nicht Charisma, Image und Style. Du kannst das auf deine Familie übertragen. Wenn du sagst, ich bin kein Leiter, nimm deine Familie. Was ist wichtig? Charisma, Image und Stil? Damit alle denken, oh, da wohnt die Familie Y, da ist von außen alles schön. Ist doch total unwichtig, was andere denken. Entscheidend ist doch euer Charakter als Familie. Ja? Eure Demut und eure Dienstbereitschaft. Oder auch die du als Leiter deiner Familie oder Leiterin deiner Familie deinen Kindern weitergibst. Und dann ganz interessant, und damit bin ich bei dem Punkt Empowering, hierarchische Leitung ist out, bevollmächtigende Leitung ist in. Das Buch ist vor 14 Tagen erschienen, ist eine Studie von hunderten Chefs. Ist also nicht irgendwie eine wissenschaftliche Geschichte, ist das. Bevollmächtigende Leitung ist in. Jetzt können wir Nehemias Leitungsstil nicht 1:1 auf heute übertragen, aber vieles von dem, was Bill George über heutige Leiter schreibt, das sehen wir in Nehemia. Und deswegen ist er ein Vorbild. Wir können uns orientieren. Und egal, ob du eine Firma, einen Verein oder eine Familie oder eine Gemeinde leitest, vor allen Dingen bevollmächtige Menschen. Empower. Ich möchte Nehemias Anliegen, Schutz zu bauen, noch auf unsere Gemeinde übertragen. Ich habe schon gesagt, als Gemeinde haben wir einen großen Auftrag. Wir sollen der Welt von Jesus erzählen. Wir sollen möglichst viele Menschen zu Jüngerinnen und Jüngern machen. Und dieser Auftrag ist zum Verrücktwerden. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal gefragt hast. Wir alle, ja, Missionsbefehl, ja, steht irgendwo im Matthäus-Evangelium, ja, kennen wir. Aber das ist ein total verrückter Auftrag. Das ist ein total Wahnsinn. Geht hin in alle Welt. Das fängt ja in Wiedenest dann an. Das ist schon groß genug. Ja, und dann kommen die Täler und dann kommt Beck-Neustadt, ist noch größer. Und dann kommt Gummersbach, ganz groß. Und dann kommt NRW und die Welt. Das geht doch gar nicht. Und dann sollen wir denen alles, überall hingehen, alles erzählen. Das müssen wir doch erstmal selber glauben. Wir müssen doch auch selbst davon überzeugt sein, dass Jesus die Quelle des Lebens ist. Sonst fangen wir doch erst gar nicht an. Sonst ist das doch nur Gerede. Wir müssen immer und immer wieder verstehen, dass Jesus der Weg ist, die Wahrheit und das Leben. Das müssen wir doch immer wieder neu erringen. Das haben wir doch nicht einmal gekauft und dann ist das so. Sondern da kommen doch Zweifel. Das stellt doch das normale Leben in Frage. Der Missionsbefehl ist eine Zumutung, ist eine Herausforderung für uns. Wir müssen glauben, dass Jesus Schutz bietet, dass er der Retter ist. Und wir müssen immer wieder kapieren, dass wir Nachfolger von Jesus sind. Wir müssen verstehen, dass Jesus uns sogar sendet, dass er das mit uns machen will, mit meinen Möglichkeiten, mit meinen 2 Fischen, mit deinen 5 Broten. Das kostet Kraft, das ist unbequem. Das erfordert, dass wir aus unserer Komfortzone rausgehen. Und wir müssen wissen, dass Jesus uns dafür die Kraft gibt. Eigentlich ist der Missionsauftrag nicht zu erfüllen. Und vor allen Dingen ist er nicht alleine zu erfüllen. Wir schaffen das nicht alleine. Wir können nicht alleine die Welt evangelisieren. Wir können nicht alleine das umsetzen, was Jesus will. Wir können nicht alleine eine Schutzmauer um diese Welt bauen. Die Aufgabe ist zu groß. Wir brauchen uns als Gemeinschaft. Wir brauchen die Gemeinschaft, die Gemeinde, die Kirche. Und dafür müssen wir alle mitarbeiten. Das ist tatsächlich so. Als Gemeinschaft müssen wir sagen, los jetzt, ans Werk, packen wir es an. Jesus hat uns eine Mission gegeben, Gott ist mit uns, lasst uns die Welt erreichen. Und dafür brauchen wir auch den Gottesdienst, um uns senden zu lassen für die neue Woche, um die gute Nachricht am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Schule, im Studium weiterzusagen. Und ab und zu brauchen wir auch gemeinschaftliche Projekte, wo wir das als Gemeinde machen. Und ich will, dass du das heute Morgen verstehst. Wenn du nicht mitmachst, dann fehlst du. Ich sage das nicht als Vorwurf, kann ich gar nicht, entscheidest du ja sowieso, sondern als Feststellung. Du fehlst. Der Architekt der weltweiten Gemeinde, der große Theologe Paulus von Tarsus, der hat die Gemeinde mal verglichen mit einem Körper. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich habe das Bild hier schon mal gezeigt. Und sagt, die Gemeinde, die Gemeinschaft, die Kirche ist der Körper von Jesus. Und in diesem Bild sehen wir, ganz viele Menschen bilden einen Körper und der Kopf ist Jesus Christus. Und das Bild mag zunächst erschrecken. Was? Als Menschen gehen in diesem massigen Körper da irgendwie unter? Ja, wo bleibt denn da meine Individualität? Da geht doch meine Freiheit total verloren, wenn ich mich in so eine Gemeinschaft reinbringe. Und Freiheit und Individualität ist uns ja wichtig, auch wenn wir das gerne manchmal übertreiben. Aber das ist gar nicht gemeint in dem Bild, sondern das Gegenteil ist gemeint. Paulus betont im Korintherbrief, jeder Teil am Körper ist individuell. Ne? Ich habe eine rechte Hand und eine linke Hand. 2 rechte Hände würden mir nichts nützen. Ne? Ich habe eine Nase und Geschmackssinn, ja, weil ich riechen muss und schmecken muss. 2-mal schmecken, dafür nicht riechen, bringt irgendwie nichts. Ne? Jeder, der Probleme damit hat, weiß das. Und so sagt er, die Geschwister, die Gemeinde, die Menschen einer Gemeinde repräsentieren alle einen Körperteil. Jeder ist wichtig als Individuum mit seinen Ecken und Kanten, mit seinen Runzeln und Flecken. Und natürlich passt uns nicht alles an unserem Körper. Da sind manchmal nicht so schöne Teile dran. Paulus sagt sogar, die ziehen wir gut an, die keiner sehen soll. Oder heute würde man sie vielleicht überschminken oder sich die Nase korrigieren lassen. Ja, weil wir das nicht so schön finden. Manche Teile sind auch älter geworden. Die sehen nicht mehr so schön aus wie früher. Ist so. Andere Teile wollen schneller, ja, als die anderen. Und dann stolpert man vielleicht auch mal. Das verlangt uns manchmal einiges ab, unser Körper. Aber es ist so, wir als Gemeinde bilden diesen Körper und das erleben wir. Esko hat das gesagt, wenn jemand krank wird aus unserer Gemeinde, dann beten wir doch Sturm. Wir besuchen Leute, wir fragen nach, wir trauern mit, wenn jemand stirbt. Wir freuen uns, wenn Leute heiraten oder 25 Jahre oder 50 Jahre verheiratet sind. Wir beten gemeinsam Gott an, wir feiern das Abendmahl. Wir bilden diese Gemeinschaft, den Körper von Jesus Christus, den Body of Christ. Wir dürfen uns auch mal von diesem Körper auffangen lassen. Wir dürfen uns unterstützen lassen. Wir dürfen aber auch selber unterstützen, unseren Beitrag bringen, finanziell, durch Mitarbeit, durch Leistung. Und gemeinsam geht es darum, den großen Auftrag, die große Mission umzusetzen. Und ich wünsche mir, dass wir das wieder mehr in den Blick nehmen, alle, gemeinsam, dass wir gewinnt, nicht irgendwie einer, nicht die Gemeindeleitung, nicht irgendein Pastor oder irgendein Superdiakon, nur dass wir gewinnt. Es geht gar nicht anders, gerade nicht als Gemeinde im Bild des Körpers. Nur gemeinsam können wir unsere Welt, unsere Stadt, unser Dorf mit der guten Nachricht erreichen. Nur gemeinsam können wir gute Taten tun, Dinge bewegen, die andere beeindrucken. Das schafft keiner alleine auf Dauer, nicht nachhaltig. Und deswegen fehlt jeder, der nicht mehr kommt. Es fehlt jeder, der nicht mehr kommt. Es tut mir weh. Mir als Feind tut das weh, aber es tut auch uns weh, als Gemeinschaft. Es schwächt uns. Und nochmal, ich sage das nicht als Vorwurf. Ich sage das als Feststellung. Ich sage auch nicht, wenn einer nicht mehr kommt, dann sind wir schuld oder dann ist der schuld. Das sage ich nicht. Ich sage es nur als Feststellung. Es schwächt uns. Und auch um deutlich zu machen, wie wichtig jeder Einzelne von uns ist. Und mag er noch so querdenken oder sonst was. Jeder Einzelne ist wichtig am Körper. Egal wie jung oder alt und auch egal wie er drauf ist. Egal wie er aussieht und egal wie alt er ist. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass das Wir gewinnt. Nur gemeinsam können wir es schaffen. Ich glaube an eine starke christliche Gemeinschaft im Dörspetal und in den Tälern. Eine Gemeinschaft, die Schutz bieten kann. Eine Gemeinschaft, die trösten kann. Eine Gemeinschaft, die an den wichtigsten Stationen des Lebens zusammenhält. Eine Gemeinschaft, die Geld zusammenlegt für gute Werke, um Nöte zu lindern. Und die gemeinsam den großen Auftrag von Jesus umsetzt, diese Welt mit dem Evangelium zu erreichen, sich dafür trifft und senden lässt. Und Jesus verspricht ja, dass sein Reich kommt. Gottes Reich kommt. Aber was kommt denn da? Am Ende kommt Schutz, am Ende kommt Frieden und am Ende kommt unser großes Bedürfnis, Sicherheit. Danach sehen wir uns. Und dafür tritt Nehemia an. Und dafür treten wir auch an, dass wir gewinnt. Amen. Ich habe unsere Band gebeten, ein Lied zu singen, das heißt Lean on Me. Das knüpft textlich so ein bisschen an die Predigt an. Wir brauchen uns als Gemeinschaft. Und während die dieses Lied performen, möchte ich schon mal sagen, also richtig gut singen, möchte ich, dass wir über drei Fragen nachdenken. Die erste Frage ist, was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Was willst du nach vorne bringen, um andere zu schützen oder das Leben von anderen zu verbessern? Die zweite Frage ist, was schätzt du an unserem Körper, Gemeinde? Und die dritte Frage ist, wo willst du dich weiter oder neu in unsere Gemeinde, Kirche, in Klammern Gemeinschaft investieren, damit der große Auftrag von Jesus umgesetzt wird?
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.